Guten Tag. Was denkt eigentlich ein Schmetterling über die Auswirkungen seiner Flügelschläge? Das ist eine Frage von philosophischem Format. Beantwortet wird sie vom Dichter Clemens Setz. Der ist jetzt aus Wien zugeschaltet. Ich bin Alexander Wasner, Redakteur beim Südwestrundfunk in Mainz. Wir reden über das erste Gedicht, das Clemens Setz in einem neuen Amt geschrieben hat, dem des Poeta Laureatus, einem Preis, den das Literarikum in Lech vergibt. Clemens Setz, Jahrgang 1982, ist vielfach ausgezeichnet als Schriftsteller, der das Netz und die Technik nutzt und hinterfragt. Er ist Büchner-Preisträger, hat verschiedene Romane geschrieben, aber auch ein Lyrikband namens Vogel Strauß Trompete. Herr Setz, wir waren ja schnell einig in der Jury, das ist ein kleiner Compliance-Hinweis. Ich saß mit Nicola Steiner und Raoul Schrott in der Jury. Waren Sie genauso schnell einverstanden, den Preis dann auch anzunehmen?
Ich glaube, ich hatte keine Abwehrreaktion, wie ich es gehört habe. Vor allem, also Raoul Schrott ist ein Dichter, den ich wirklich sehr bewundere. Schon seit seinen ersten, also die erste Publikation, die Erfindung der Poesie.
Ja.
Da einige Kapitel habe ich sicher 100-mal gelesen.
Okay, das Amt des Poeta Laureatus, das hört sich ja erstmal nach einer ziemlichen Würde an. Petrarca ist da einer der Vorgänger. Wog die Würde des Amtes schwer jetzt beim Schreiben?
Ja, ich habe schon ein bisschen versucht, etwas, das so zur Welt oder so passt, aber dann schnell gemerkt, ich kann das nicht so direkt wie manche anderen. Ich kann entweder ganz, ganz nahe an einem realen, ja, so eine Headline oder so, irgendeine bizarre Geschichte, die irgendwo passiert und das dann irgendwie neu reimen oder so, das habe ich früher auf Twitter gern gemacht. Ja. Oder es ist irgendwie verwandelt in irgendwas anderes. Und bei mir sind es meistens Sachen, die, wenn man sie nacherzählt, albern klingen.
Ich würde Sie jetzt einfach bitten, das erste Gedicht, dass Sie das lesen.
Ja,
das
Nummer eins einfach, ja.
Bitte.
Okay. Schmetterlingseffekt. Dieser eine verheerende Wirbelsturm letzte Woche am anderen Ende der Welt, das war ich. Nur eine einzige unbedachte Drehung oder Faltung der Flügel, mehr kann's im Prinzip nicht gewesen sein. Ich schwöre, ich werde mich in Zukunft bemühen. Aber wie meinen Körper halten? Wie die Fühler, die Beinchen? Immer noch bringt jede kleinste Bewegung gewaltiges Massensterben irgendwo weit weg. Selbst mein vollkommen regloses Ausruhen auf der Tempelglocke, auf ihrem betörenden Moosbelag, bringt weltweit nichts als Zerstörung.
Dankeschön. Ich habe mich gefragt, warum ich so überrascht war. Fällt es uns schwer, uns in einen Schmetterling reinzuversetzen?
Ja, es ist vor allem zuerst einmal albern, ein bisschen, ne? Ich mag gern Sachen, die auf den ersten Blick wirklich unmöglich wirken. Also es gibt ein berühmtes Gedicht von Sharon Olds. Ja. Das ist eins meiner Lieblingsgedichte, und das heißt The Pope's Penis. Ein Gedicht über den Penis des Papstes, das ist unmöglich. Das ist so albern schon von vornherein, das kann nicht funktionieren. Aber bei ihr ist es wirklich tief berührend. Wer hätte es gedacht? Okay. Es gibt so Dinge, die wirken immun gegen Poesie.
Ja.
Aber dann, wenn man es richtig macht, auch weil die Erwartungen da ganz anders sind. Oder ein berühmtes Beispiel von Thomas Pynchon, eine Geschichte aus der Sicht einer unsterblichen Glühbirne, yeah, namens Byron. Okay, das ist dummer Cartoon-Klamauk. Aber er macht ein majestätisches Kapitel daraus. Wirklich, also das beste Kapitel in Gravity's Rainbow. Und der Schmetterlingseffekt ist etwas, was es wirklich gibt aus der, ja, Mathematik, oder dass eben winzig kleine Anfangsbedingungen gigantisch große Veränderungen am Ende eines komplexen Prozesses haben. Und zugleich habe ich mal bemerkt jetzt, fast als Schauder, dass das Mindset ist von Menschen heute, von Jungen vor allem. Sie fühlen sich wirklich buchstäblich als diese sprichwörtlichen oder metaphorisch in den mathematischen Modellen gebrauchten Schmetterlinge, die eine winzige Entscheidung, ja, tötet den Planeten jeden Tag. Es gibt zwei Größen, ja, wahnsinnige Fantasien, die da eingepflanzt sind jetzt in Menschen. Entweder jede kleinste Konsumentscheidung tötet die Zukunft der Erde und der Menschheit, oder, das ist die häufigere Variante, quält und zerstört und entrechtet und knechtet ein weit, weit entfernt lebendes Volk, das, ja, gar nicht so genau benannt werden kann. Je gebildeter der Mensch ist, desto ungenauer kann er es beschreiben. wenn man ungebildet ist, sagt man ja Afrika oder irgendwo in Indonesien oder so. Aber je gebildeter, desto mehr weiß man, dass das vielleicht alberne Formeln sind. Und ich sage gar nicht, dass da nichts dran ist. Es ist nur interessant, dass das wirklich die vorherrschende, das alltägliche körperliche Gefühl ist von Menschen. Jede kleinste Entscheidung führt zu unglaublichem Leid, entweder in der Zukunft oder weit entfernt ärmere, von uns ausgebeutete Menschen. Ja, es ist bei beiden was dran.
Das Gedicht
ist sehr stark sogar, aber ja.
Das Gedicht endet ja dann mit so einem Move, der mich an den großen Jubilar dieses Jahres Franz Kafka denken lassen. Selbst mein vollkommen regloses Ausruhen auf der Tempelglocke bringt weltweit nichts als Zerstörung. Das hat ja so ein kafkasches Schuldlabyrinth.
Das stimmt schon, ja. Der Größenwahnsinn auch im wie toxisch man selbst ist. Also wie das hat Kafka wirklich auch manchmal in diesen Aphorismen, manchen so Briefen auch, dass er weiß Gott, was für eine zerstörerische Kraft hat im Leben von, weiß nicht, diesen Frauen da oder von überhaupt. Und also das ist witzig eigentlich. Also man denkt ja bei Kafka immer an Selbstverkleinerung oder so irgendwie, aber eigentlich hat es auch was unglaublich Selbstherrliches manchmal, diese selbstquälerische Ich bin eigentlich der Fehler in der Schöpfung und ein etwas, an dem die Schöpfung wirkt und sie will mich eigentlich abstoßen.
In der Theologie gibt es doch auch diesen Begriff des Schuldstolzes.
Oh, schönes Wort, Schuldstolz. Ja. Ich sage immer, Schuldgefühl-Transfer ist bei uns wirklich die Meisterleistung der Massenpsychologie.
Ja.
Und die ist auch zum Teil, nur zum Teil allerdings auch, glaube ich, intendiert von wahrscheinlich großen Konzernen, um einfach damit sie nichts ändern müssen, obwohl sie die Hauptverursacher sind irgendwelcher globaler Probleme, dass man einfach das Schuldgefühl überträgt auf Leute, die wenig Macht und ganz wenig Geld eigentlich oder im Vergleich also nichts ausrichten können. Aber die empfinden es dann nicht, wie viele Kinder darf ich überhaupt noch haben? Sind Kinder eine gute Idee? Was darf ich essen? Darf ich nahrhaftes essen? Nein, lieber nicht. Das ist schadet der Zukunft. Also diese ganze Psychologie, die ja jeder kennt und die auch, glaube ich, meistens davon zeugt, dass jemand einfach ein Mensch mit Gewissen und Verantwortung ist und ein guter Mensch im gewissen Sinn, hat aber auch diese merkwürdigen Schuldstolz dann vielleicht manchmal, wenn er verknöchert und wenn er irgendwie zum Ritual gerinnt. Und sowas in ein Gedicht schreiben jetzt so explizit, ist natürlich albernes Predigen, aber wenn es ein kleiner, verwirrter Schmetterling macht.
Haben Sie denn jetzt schon in irgendeiner Art einen Plan für die 12 Gedichte, wohin Sie gehen, oder lassen Sie sich da jetzt komplett frei treiben?
Ja, man kann ja keinen Plan haben, wenn es auf Stimmungen oder Probleme der gegenwärtigen, Kultur oder Berichterstattung oder was auch immer, wenn das darauf reagieren soll, kann man es ja schwer planen. Ich habe aber vor, zumindest nicht mich als jemand aufzuspielen, der dann jemandem eine Stimme verleiht, von dem er glaubt, er hätte sie nicht. Das finde ich immer das Allerdümmste und das ist auch ein ganz leichtes, ein Fehler, in den man treten kann als schreibender Mensch, dass man glaubt, man weiß, wie jemand anders gern spräche, hätte er eine Stimme und so weiter. Das ist
jetzt haben Sie ja einem Schmetterling Ihre Stimme geliehen.
Das ist erlaubt, weil ich bin ein Speziist, ein ganz eingefleischter. Also ich finde Schmetterlinge weit unter mir. Nein, aber das ist ja nicht einmal der Schmetterling ist ja gar nicht, er ist ja einer aus einem mathematischen Modell, eine Cartoon-Figur. Ich glaube, da ist es erlaubt, denke ich mal. Ein Schmetterling, der denken kann, ist ja gar keiner, ne? Also kein echter. Und am Ende ist er da sogar, glaube ich, ein bisschen was heimlich so bösartig Kicherndes, vielleicht in der letzten Strophe, weil er eigentlich ja gar nicht, er will gar nichts jetzt selbst quälen, sondern eigentlich vielleicht gefällt ihm das auch ein bisschen, dass da diese ganze, zuerst entschuldigt er sich schon für seine unglaublich toxische Wirkung auf der Erde, also ein kleiner Flügelschlag und irgendwann wird ein Wirbelsturm und der zerstört ein ganzes, Inselstaat oder was. Und am Ende ist er auf diesem betörenden Moosbelag auf einer alten Tempelglocke, wie also die Schmetterlinge bei Haiku-Dichtung immer sind, immer auf Tempelglocken.
Ja.
Das ist eigentlich eine wunderschöne Kombination, das ist ein Schmetterling auf einer Tempelglocke.
Gibt
eigentlich fast keinen so poetischeren Satz. Ein Schmetterling sitzt auf der Tempelglocke. Das ist eine der genialsten Eingebungen, die Menschheit je irgendwie zu Papier gibt. Nicht ich, also ich glaube, Basho oder Issa, einer von diesen beiden Dichtern ist das. Nur das ist das Haiku, ein Schmetterling sitzt auf der alten Tempelglocke.
Hätten Sie das auch gern, so eine Macht?
Naja, die Macht spürt man ja dann einfach vermutlich nur dann, wenn man körperlich bedroht wird, was ja Dichter immer noch werden auf der Erde. Nicht so sehr bei uns, aber in anderen Ländern sehr wohl. Ich wünsche mir das überhaupt nicht, nein. Ich bin sehr froh, dass ich sagen kann, was ich will und allen ist es egal, denke ich. Nein, ich wünsche mir keine Macht.
Das fällt mir jetzt erst auf, dass wir diesen Schmetterlingseffekt immer mit etwas Negativem als Auswirkung assoziieren. Also könnte ja auch genauso gut immer noch, bringt jede kleinste Bewegung Ende von Kriegen oder Regen in die Wüste oder so.
Ich glaube, daran ist auch was dran, genauso wie an dieser Idee der Zerstörung. Naja, nun gut, auch wenn an beiden was dran ist, ist es vielleicht schon klüger, auf dem Bad News Aspekt mehr zu beharren, weil er dazu führt, dass das eigene Verhalten vielleicht optimiert wird. Wenn man einfach nur sagt, ah, das läuft prima, dann muss man nichts mehr ändern. Und verstehe ich schon, warum Leute sich mehr auf diesen Aspekt versteifen und darüber meditieren und sich ein bisschen quälen damit.
Vielen Dank.
Aber ja, es kann zu weit gehen vielleicht auch. Danke.
Ich sprach mit Clemens Setz über sein erstes Gedicht als Poeta Laureatus des Literarikums in Lech. Mein Name ist Alexander Wassner.